Arür. Der Mann auf dem Dach starb als erster. Er hatte 200 Meter entfernt am Schornstein gehockt und war nur ein schemenhafter Schatten in der Dunkelheit kurz vor dem Morgengrauen, doch als der Himmel sich zu erhellen begann, rührte er sich, reckte sich und stand auf. Angis Pfeil traf ihn in die Brust. Der Mann stürzte vom Schieferdach und landete vor der Tür der Septe. Dort hatte der Mummenschanz zwei Wachen postiert, doch sie waren durch das Licht ihrer Fackeln geblendet, und die Geächteten hatten sich bereits nah herangeschlichen. Keil und Kerbe ließen gleichzeitig ihre Pfeile fliegen. Ein Mann brach mit einem Pfeil in der Kehle zusammen, der zweite wurde in den Bauch getroffen. Dabei ließ er die Fackel fallen, und die Flammen loderten an ihm hoch. Er schrie, als seine Kleider Feuer fingen, und damit war es mit der Heimlichkeit vorbei. Toros gab den Befehl zum Angriff, und die Geächteten stürmten los. Arür schaute aus dem Sattel von der Kuppel eines bewaldeten Hügels aus zu. Von hier konnte man die Septe, die Mühle und die Brauerei sehen und natürlich auch die Stallungen, die verwüsteten Felder, die verbrannten Bäume und den Schlamm zwischen den Gebäuden. Die meisten Bäume hatten inzwischen ihr Laub verloren und die wenigen, die noch braune Blätter trugen, beeinträchtigten die Sicht kaum. Lord Beric hatte Mudge und den bartlosen Dick zu ihrem Schutz abgestellt. Arür hasste es, zurückgelassen zu werden wie ein kleines Kind, aber wenigstens musste auch Gendry dableiben. Widerspruch hatte keinen Zweck. Dies war Krieg, und im Krieg galt es zu gehorchen. Der Horizont im Osten glühte golden und rosa, und über ihrem Kopf spähte der halbe Mond zwischen vorbeihuschenden Wolken hindurch. Ein kalter Wind wehte, und Arür hörte das rauschende Wasser und das Knarren des großen hölzernen Mühlrades. In der Morgenluft lag der Geruch von Regen, doch statt Tropfen flogen brennende Pfeile durch den Morgendunst, zogen helle Feuerbänder hinter sich her und bohrten sich in die Holzwände der Septe. Einige durchschlugen die Fensterläden, und bald krochen dünne Rauchfäden aus den zerbrochenen Fenstern. Zwei vom Mummenschanz stürzten Seite an Seite aus der Septe, Äxte in den Händen. Angi und die anderen Bogenschützen warteten schon. Einer der Axtträger starb auf der Stelle. Dem anderen gelang es sich zu ducken, daher traf ihn der Pfeil nur in der Schulter. Er schleppte sich weiter, bis ihn zwei weitere Pfeile erwischten, und zwar so kurz hintereinander, dass man unmöglich sagen konnte, welcher zuerst getroffen hatte. Die langen Schäfte durchschlugen seinen Brustpanzer, als wäre er aus Seide und nicht aus Stahl. Der Mann brach zusammen. Angi hatte Pfeile sowohl mit Feldspitzen als auch mit Jagdspitzen. Eine Feldspitze vermochte selbst den härtesten Harnisch zu durchschlagen. »Ich werde lernen, wie man mit Pfeil und Bogen umgeht«, dachte Arür. Sie liebte den Schwertkampf, dennoch war offensichtlich, wie nützlich Pfeile sein konnten. Aus der Westwand der Abtei schlugen Flammen, und dichter Rauch quoll aus einem zerbrochenen Fenster. Ein mürrischer Armbrustschütze steckte den Kopf aus einem anderen Fenster, schoss einen Bolzen ab und duckte sich sofort wieder, um nachzuladen. Auch von den Ställen her hörte sie Kampflärm, Rufe, die sich mit dem Wiehern der Pferde und dem Klirren von Stahl vermischten. »Tötet sie alle«, dachte sie grimmig. Sie biss sich so heftig auf die Unterlippe, dass sie Blut im Mund schmeckte. »Tötet jeden einzelnen von ihnen!« Der Armbrustschütze erschien abermals, doch kaum hatte er seinen Bogen abgeschossen, zischten drei Pfeile an seinem Kopf vorbei, einer prallte scheppernd von seinem Helm ab. Der Kopf verschwand mit Armbrust und allem. Arür bemerkte nun Flammen in mehreren Fenstern des oberen Stockwerks. Rauch und Morgennebel bildeten einen schwarz-weißen Dunst in der Luft. Angi und die Bogenschützen schlichen näher heran, um ihre Ziele besser anvisieren zu können. Dann sprudelte der Mummenschanz plötzlich wie Ameisen aus der Septe hervor. Zwei Männer aus Ibben rannten hinter mit fellbesetzten Schilden, die sie hoch vor sich hielten, durch die Tür. Ihnen folgte ein Dothraki mit einem großen, krummen Schwert und Glöckchen im Zopf, und danach kamen zwei Söldner aus Volantis mit wilden Tätowierungen. Andere kletterten aus den Fenstern und sprangen auf den Boden. Arür sah, wie ein Mann in die Brust getroffen wurde, als er ein Bein auf der Fensterbank hatte, und hörte seinen Schrei. Der Rauch wurde dichter, Bolzen und Pfeile flogen hin und her, Wotti ging grunzend zu Boden, der Bogen glitt ihm aus der Hand. Keil versuchte gerade einen neuen Pfeil aufzulegen, als ihm ein Mann in schwarzer Rüstung einen Speer durch den Bauch rammte. Sie hörte Lord Berricks Ruf. Aus den Gräben und Bäumen stürmte der Rest der Truppe mit Stahl in der Hand los. Arya entdeckte Zits hellgelben Mantel, der hinter seinem Reiter im Wind wehte, während Zit den Mann niederritt, der Kyle getötet hatte. Thoros und Lord Beric waren überall zugleich und ließen die Flammen in Schwerter kreisen. Der rote Priester hackte auf einen Schild ein, bis dieser in 1000 Stücke zerbrach, während sein Pferd dem Gegner die Hufe ins Gesicht schlug. Ein Dothraki kreischte schrill und griff den Blitzlord an, und das brennende Schwert prallte auf den Arrak. Die Klingen küssten sich, trennten sich und küssten sich erneut. Dann loderte das Haar des Dothraki auf, und einen Augenblick später war er tot. Arya sah auch Ned, der Seite an Seite mit dem Blitzlord kämpfte. »Das ist ungerecht. Er ist nur ein bisschen älter als ich. Sie hätten mich auch mitkämpfen lassen sollen.« Das Gefecht dauerte nicht sehr lange. Die tapferen Kameraden, die noch standen, starben rasch oder streckten die Waffen. Zwei Dothraki gelang es, die Pferde zu erreichen und zu fliehen, jedoch nur, weil Lord Beric sie mit Absicht ziehen ließ. »Sollen Sie die Nachricht nach Harrenhal bringen?« sagte er, derweil er das flammende Schwert noch in der Hand hielt. »Sollen der Egellord und seine Ziege ruhig ein paar schlaflose Nächte haben?« Hans im Glück, Haven und Meret von Mondstadt wagten sich in die brennende Septe, um nach Gefangenen zu suchen. Einige Augenblicke später kamen sie mit 8 braunen Brüdern wieder heraus, von denen einer so schwach war, dass Meret ihn über der Schulter tragen musste. Unter ihnen befand sich auch ein Septon mit hängenden Schultern und lichtem Haar, der allerdings ein schwarzes Kettenhemd über der grauen Robe trug.
»Wir haben ihn unter der Kellertreppe gefunden, wo er sich versteckt hielt«, sagte Hans hustend.
Thoros lächelte, als er den Mann sah.
»Du bist Ott«,